Zugvögel. Der Himmel ist verschmutzt von Vogelschwärmen. Graue Wolken, die Stromleitungen über den Gleisen sehen aus wie Scherenschnitte. Ich blicke auf die Uhr am Bahnsteig. Johannas Zug wird in 12 Minuten einfahren. Ich ziehe den Mantel enger um meine Brust. Der Wind fegt über die Plattform, ich rieche den November in der Luft und manchmal, morgens, sehe ich ihn als Nebel in der Restkälte der Nacht. Auf fast jedem Foto, das ich von ihr habe, trägt Johanna den olivgrünen Schal, den Olli ihr einst geschenkt hat. Olli ist Geschichte. Der Schal ist ihr geblieben. Meist hat sie ihn um die Schultern gelegt, damit sie keinen Sonnenbrand bekommt. Johanna hat blasse Haut und Sommersprossen an den Unterarmen. Dünne Beine in schwarzen Jeans, die braunen Haare so oft vom Lockenstab angesenkt. Pupillen, klein wie Stecknadeln, wenn sie betrunken ist. Und in jedem Ohr die 3 Löcher, die sie selbst gestochen hat. Johanna ist größer als ich. Auf den Bildern, die ich mit meinem Handy gemacht habe, steht sie immer im Hintergrund, dann sind wir gleich groß. Auf den Bildern lächelt sie breiter als ich. Ich wuchs in einem kleinen Stadtteil von Frankfurt auf, am äußeren Rand des Straßenbahnnetzes. Einfamilienhäuser, schmale Vorgärten, Rüschengardinen. Johanna zog in die Gegend, als sie 10 war. Ihre Mutter hatte gerade ihr 2. Kind bekommen. Damals war sie noch nicht so dünn und sie zog auch nicht die Ärmel ihrer Pullover über die Hände, damit niemand die Sommersprossen sah. Damals trug sie Hochwasserhosen und malte mit Filzstift Schwalben auf ihre Unterarme. Später wollte sie sich ein Tattoo stechen lassen. Genau da, sagte sie. Dann mache ich das auch, sagte ich. Johanna wohnte 3 Häuserblocks von mir entfernt. Im Gymnasium kamen wir in die gleiche Klasse, in der sie niemanden kannte. Als sie 12 war, fing sie an, gebückt zu gehen, weil sie die meisten Mädchen in der Klasse überragte. An manchen Tagen kam sie nicht in die Schule. Wenn ich bei ihr zu Hause anrief, ging nur ihre Mutter ans Telefon und sagte, heute sei es schlecht, morgen vielleicht, Johanna wolle jetzt nicht mit mir reden. Ihre Mutter klang immer unterkühlt, als wollte sie den Sommer aus dem Land ekeln. Immer wenn ich Johanna fragte, ob sie wieder gesund sei, nickte sie nur. Johanna sei verrückt, sagten einige. Manchmal konnte sie über Kleinigkeiten Tränen lachen. Manchmal saß sie schweigend auf meiner Bettkante und ließ ein Gummiband, das sie ums Handgelenk trug, auf die Haut schnellen, bis ihr Arm voller roter Striemen war. Sie sagte mir, dass ich für immer ihre Freundin bleiben musste. Ja, sagte ich. Versprich es, sagte sie. Seit 1 Monat lebe ich in Bremen. Ich habe ein Zimmer im Studentenwohnheim. 1. Stock, ein schmales Bett. Die Luft riecht anders hier. Nach Norden und nach Fremde, aber es ist gut so. Ich war so an Frankfurt gewöhnt, dass ich mich in anderen Städten fühlte, als würde ich auftauchen, nachdem ich lange unter Wasser gewesen war. Seitdem habe ich Johanna nicht mehr gesehen. Ein Foto von uns beiden ist mein Hintergrundbild im Handy. Aus Gewohnheit. Auf dem Tisch vor uns stehen Weingläser. Johanna lacht, trägt den grünen Schal. Ihre Augen sind getrübt vom Alkohol. Ich halte eine Schachtel Zigaretten in der Hand. Jetzt rauche ich kaum noch. Es war ihre Idee, herzukommen. Sie schreibt mir oft, dass ich hier fehle, ich solle zurückkommen. Was für eine Scheißidee das doch war, nach Bremen zu ziehen. Dann höre ich tagelang nichts von ihr, als sei sie gar nicht so recht da. Manchmal, wenn es ihr schlecht geht, ruft sie mich an und ich kann hören, wie sie sich mit der Handfläche auf die nackten Oberschenkel schlägt, bis sie rot und geschwollen sind. Ihr Vorwurf brennt sich zwischen die Sätze. Ich antworte ihr immer. Ja, ich vermisse dich auch. Ja, bald sehen wir uns. Bestimmt. Das Zugticket hat sie gestern gebucht, einfach so. Frankfurt am Main, Bremen, ohne Rückfahrt. Noch 8 Minuten. Ich stecke meine Hände in die Manteltaschen, taste nach Zigaretten und Feuerzeug, doch ich finde nichts. Es ist Freitagnachmittag. Johanna sagte, sie bringe Isomatte und Schlafsack mit, damit sie übers Wochenende bleiben kann. Wenn sie bei mir war, vergaß ich manchmal, dass es ein normales Leben gab. Sie war immer an der Grenze, nie in der Mitte, da, wo man sich treiben lassen konnte. Anfangs war ich fasziniert, wie sie zwischen glühendem Hass und brennender Liebe wechselte und dabei nicht zur Asche zufiel. Johanna wurde einfacher, wenn der Sommer kam. Sie vertrug den Winter nicht gut. Sie sagte, er sei zu sehr wie ihre Mutter. Sie liebte diese langen Abende, das flirrende Licht, die warme Luft, fehlte dann weniger in der Schule. Sie sprach mehr und wenn sie betrunken war, weinte sie weniger. Dann kam der Tag, an dem Johanna sich aus dem Fenster stürzte. Sie sprang aus ihrem alten Kinderzimmer im 1. Stock, das zum Garten hinwies. Ich habe nicht nachgedacht, sagte sie zu mir. Sie lag mit Rippenbrüchen im Krankenhaus, es roch nach Desinfektionsmitteln, mir war schlecht. Es sei ein Impuls gewesen, es fühlte sich richtig an, sagte sie, in diesem Augenblick, als würde sie etwas verpassen, wenn sie es nicht täte. Ich nickte, und dann schickte ihre Mutter mich aus dem Zimmer. Johanna war 15. Der Sprung wurde als Selbstmordversuch gedeutet und sie bekam ihre Diagnose. Von da an ging sie regelmäßig zur Therapie. Von da an sprach ich mit meinen Eltern über Johanna. Als ich Johanna erzählte, ich würde wegziehen, war es Ende Juli. Wir hatten das Abitur bestanden. Alles, was dem Leben Ordnung gegeben hatte, war auf einmal weg. Wir standen nachmittags auf und lebten in den Tag hinein. Johanna kam zu mir, wann es ihr passte. Dann lagen wir auf den alten Klappstühlen vom Haus und bliesen Zigarettenqualm in die schwüle Luft. Die Sonnenbrille färbte den Himmel sepiablau. Für Johanna ging es nur darum, die Frage zu vermeiden, was wir nach dem Abi machen wollten. Sie zuckte damit den Schultern und drehte die Musik lauter. Ich sagte ihr nicht, dass ich mich in Bremen zum Studieren beworben hatte. Und auch in Berlin und in Leipzig. Sie dachte, ich würde für immer in Frankfurt bleiben. In dem kleinen Vorort ohne Hochhäuser. Ich sagte, ich würde im September wegziehen. Ich hätte eine Zusage von der Hochschule erhalten und suche jetzt nach Wohnungen. Mir war so heiß. An meinem Hals rann ein Schweißtropfen herunter und sickerte in den Kragen des T-Shirts. Johanna schwieg. Ihr Lächeln erstarb. Sie biss sich auf die trockenen Lippen. Ja, klar, sagte sie. Dann geh doch ans andere Ende von Deutschland, ist mir auch egal. Ich sah sie nicht an. Ich wusste, dass ihre Schultern jetzt vor Wut zitterten und dass sie anfangen würde zu schreien, sobald ich ein Wort sagte. Ich blickte auf meine Füße, auf die hellblauen Turnschuhe, die Johanna an den Innenseiten mit Eyeliner bemalt hatte. Ein Schwarm Zugvögel, hatte sie damals gesagt. Am nächsten Tag hatte es geregnet und die schwarzen Flügel waren zu grauen Wolken zerlaufen. Das war vor 2 Jahren. Johanna hatte geweint, als sie die Flecken gesehen hatte. Sie zog sich den Schal enger um die Schultern. Dann nahm sie die Zigarette aus dem Mundwinkel und drückte die glühende Spitze auf ihr Knie, zwischen die anderen runden Narben. Sie zuckte nicht. Johanna, sagte ich. Ich griff nach ihrer Hand und zog sie weg. Johanna ließ ihren Arm am Stuhl herabbaumeln, schwer und reglos, als ob kein Leben darin wäre. Es war das Jahr, in dem Johanna mit Olli zusammen war. Im Herbst würde er Vergangenheit sein, aber noch war es Juni. Der Asphalt unter den nackten Füßen lauwarm und alles schien so für immer. Wir waren feiern gewesen, Johanna und ich und ein paar andere, Freunde, die man nur von Weitem kennt. Um 3 Uhr nachts ließ der Rausch nach, Johanna war müde und wollte nach Hause. Ich sagte, ich würde mitkommen, Olli wäre auch mitgegangen, doch Johanna schüttelte den Kopf und schob ihren Freund wieder in den Club zurück. Dann saßen wir im grellen Licht der Neonröhren im McDonald's am Hauptbahnhof, während langsam der Boden unter den Füßen zurückkehrte. Johanna stocherte mit dem Strohhalm in ihrem Getränk herum. Die Stempel auf unseren Handrücken waren bereits verwischt. Wir waren allein. Ich wollte etwas sagen, weil es so still war, doch mir fiel nichts ein. Die nächste Bahn fuhr erst in einer halben Stunde. Johanna blickte mich mit trüben Augen an. Ich liebe dich, sagte sie. Ich sagte nichts. Meinen neuen Freunden aus dem Studium erzähle ich nichts von Johanna. Sie kennen sie nicht und sie fragen nicht, wer das Mädchen auf dem Sperrbildschirm ist. Wenn ich mit ihnen ausgehe, rückt Johanna in den Hintergrund und auf meiner Kontaktliste immer weiter nach unten. Manchmal frage ich mich, ob sie mir stärker fehlte, wenn mehr passieren würde, was ich ihr erzählen kann. Sie erzählt mir alles. Wie sie die Leute trifft, die wir beide kennen. Wie sie in die Bars in der Innenstadt geht, die wir beide mögen. Johanna kennt Bremen nicht. Sie kennt meine Freunde nicht, sie studiert nicht und sie lacht über andere Dinge. Es ist nichts geblieben, das ich ihr erzählen kann. Als Johannas Zug einfährt, sind die Vögel, die auf den Stromleitungen saßen, verschwunden.